Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. In vielen Städten Deutschlands demonstrieren auch heute Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz. In Hamburg ist Greta Thunberg dabei, die 16-jährige Schwedin, die mit ihrem persönlichen Schulstreik den Anfang dieser neuen Jugendbewegung markiert hat. Im Laufe dieser Sendung hören Sie mehr dazu. Zuvor geht es um die mögliche Wiederaufnahme des Kalibergbaus nördlich von Hildesheim, um Schottergärten und um den Pangolin, ein besonders häufig gewildertes Tier, das unter anderem in Asien vorkommt. Der Verbrauchertipp beschäftigt sich mit einer besonders unangenehmen Variante der Erpressung im Internet. Pflanzen brauchen Kalium. Es stärkt das Zellgewebe und hilft ihnen bei der Photosynthese. Wo der Boden zu wenig Kalium enthält, kann man mit Düngung nachhelfen. Der Rohstoff dafür kommt aus dem Salzbergbau. Der Konzern K&S will in der Nähe von Hildesheim Vorkommen wieder ausbeuten, wo die Förderung vor Jahrzehnten eingestellt worden war. Doch der Kalibergbau hat auch Nebenwirkungen. Salzrückstände geraten ins Wasser, große Abraumhalden werden aufgetürmt. Trotzdem steht die niedersächsische Landesregierung dem Vorhaben positiv gegenüber. Günter Bayer berichtet darüber.
Ein mächtiger schneeweißer Salzberg, einige hundert Meter lang und breit, erhebt sich 80 Meter hoch über abgeernteten Kartoffeläckern und brachliegenden Maisfeldern. Bis 1987 hat der Kasseler Bergbaukonzern K+S in Gießen, nördlich von Hildesheim, Düngemittel gefördert und die salzhaltigen Rückstände aufgehalten. Dann wurde der Kalibergbau in dieser Region eingestellt. Förderturm und Fabrikhallen verschwanden. Allein der Kalimandscharo blieb, eine riesige Halde, die bei jedem Regen salzhaltiges Abwasser in den Flussinnerste entlässt. Nun aber hat sich das Blatt gewendet. Düngemittelrohstoffe wie Sylvenit und Hartsalz sind wieder gefragt. K+S könnte die Förderung wieder anfahren, sagt Unternehmenssprecher Ulrich Göbel.
Gerade die besonders hochwertigen Salze der Lagerstätte dort sind für uns eine wichtige strategische Option für die zukünftige Entwicklung als Unternehmen.
In einer Tiefe bis zu 1000 Metern liegen wertvolle Kalivorräte für noch mindestens 40 Jahre. Aufgearbeitet zu Dünger, könnte K+S die Bodenschätze der Hildesheimer Börde im In- und Ausland verkaufen. Alles in allem Arbeit für 500 Menschen. Ende Januar hat das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie die umfangreichen Anträge von K+S genehmigt. Die Behörde konnte sich dabei auf eine Weisung von Umweltminister Olaf Lies stützen. Der Kalibergbau ist wegen der Entsorgung seiner salzhaltigen Überreste nicht unumstritten. Der Sozialdemokrat Lies hatte den Landrat des Kreises Hildesheim angewiesen, das wasserrechtliche Einvernehmen zu erteilen. Ein solcher UKAS von oben ist zwar rechtens, aber höchst ungewöhnlich. Dagegen hatte der Landkreis zuvor den brisantesten Teil des Genehmigungspakets, das wasserrechtliche Verfahren, an sich gezogen und immer wieder Klärungsbedarf angemeldet. Im Niedersächsischen Landtag in Hannover stellen sich weder CDU noch SPD, die auch die Landesregierung bilden, gegen den Kalibergbau. Aber es geht um das Wie.
Beide Fraktionen begrüßen das Vorhaben. Es ist für unsere Wirtschaft von großer Bedeutung,
sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende im Hildesheimer Kreistag, Friedhelm Prior. Und sein Kollege Klaus Bruhr von der SPD pflichtet ihm bei.
Wir wollen das und wollen es heute noch, aber nicht zu den Bedingungen, die K+S hier bisher nennt, die also zulasten der Umwelt gehen.
Stein des Anstoßes ist der Umgang mit den alten und möglicherweise neuen Salzabwässern.
Von der Althalde gehen erhebliche Belastungen für die Innerste und das Grundwasser aus. Die Belastung des Grundwassers im Abstrom der Althalde wird erheblich überschritten.
Das Wesentliche ist, dass das Grundwasser vergiftet wird.
Die beiden Politiker machen eine einfache Rechnung auf. 150.000 Kubikmeter Regen fällt jährlich auf die alte Halde. Davon werden 60.000 am Haldenfuß aufgefangen und in die Innerste geleitet. Wo bleiben die übrigen 90.000 Kubikmeter? Im Grundwasser, wird aufgrund der hohen Salzbelastung vermutet. K+S hat reagiert. Bei einer möglichen Wiederaufnahme der Produktion will das Unternehmen 2/3 der Restsalze in die Hohlräume des Bergwerks zurückbringen. Ein Drittel der anfallenden Salze soll auf eine neu anzulegende Halde,
die schon parallel während des Betriebes abgedeckt werden kann und begrünt werden kann, sodass dadurch wiederum das Entstehen neuer salzhaltiger Wässer durch Niederschläge deutlich reduziert werden könnte.
Beruhigt K+S Unternehmenssprecher Ulrich Göbel. Viele Anrainer rund um das Bergbaugebiet haben jedoch Bedenken. Die Bürgerinitiative Gießen-Schacht vertritt die Anwohner der Umlandgemeinden. Der BI-Vorsitzende Ingo Fietz hat sehr konkrete Fragen und Forderungen.
Wir sehen nicht die Notwendigkeit, dass hier eine neue Halde mit Ewigkeitslasten errichtet wird. Wir wollen eine gesunde Luft haben. Wir wollen eine Sicherheit für unsere Häuser haben, dass nicht unter unseren Häusern abgebaut wird, dass wir Schäden an unseren Gebäuden bekommen.
Noch ist offen, wie es weitergeht.
Günther Bayer war das über die bevorstehende Wiederaufnahme des Kalibergbaus bei Hildesheim. Ein grüner Garten mit Blumen, Stauden, Rasen und Bäumen braucht Pflege und die Zeit dafür können oder wollen viele Menschen sich nicht mehr nehmen. Und so gibt es immer mehr Vorgärten, in denen die Farbe grau dominiert. Anschüttungen von Schotter und anderen Steinen, vielleicht noch mit einem Baum oder Strauch in der Mitte. Wie schön solche Vorgärten sind, darüber kann man streiten. Für die Tierwelt sind sie eine tote Wüste und sie sind längst nicht so pflegeleicht, wie es den Anschein hat. Mehr dazu von Susanne Kuhlmann.
Also ich bezeichne sie gerne mal ein bisschen provokant als Gärten des Grauens, weil sie für mich ein Sinnbild sind von der Entfremdung des Menschen von der Natur.
Sagt Christian Qualleck. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Naturschutzbundes NABU in Nordrhein-Westfalen. Gärten des Grauens, so heißt auch eine Webseite im Internet, die das Phänomen Schottergarten anprangert. Kein Baum, kein Strauch, keine Blüte und auch kein Insekt und kein Vogel. Wo sich Schottergärten breit machen, klaffen plötzlich Löcher im Netz der Naturflächen, die Tiere und Pflanzen für ihre Existenz brauchen, kritisieren Naturschützer. Michael Becker führt einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb im Bergischen Land in der Nähe von Köln. Auch ihn treibt das Thema um, seit sich immer mehr Kunden Steinschüttungen rund ums Haus wünschen. In erster Linie, weil sie sich nicht mit Gartenarbeit belasten wollen.
Schottergarten sind auf Dauer pflegeintensive Flächen. Weil jeder, der mal ein Wildkraut aus einer Schotterfläche hat ausziehen müssen, weiß, dass das mit erheblicher Arbeit verbunden ist, weil halt die Verwurzelung nachher auch unten in der Folie stattfindet.
Eine Folie trennt den Boden von der Steinaufschüttung, um zu verhindern, dass Pflanzen wurzeln können. Nach 2 oder 3 Jahren haben allerdings Wind und Regen Laub und Sand herangetragen. Vögel bringen Samen und Löwenzahn und Co. dringen mit ihren Wurzeln schließlich doch in die Folie vor. Mit Pestiziden dürfen sie nicht bekämpft werden. Michael Becker versucht, seine Kunden von einem grünen Konzept für die pflegeleichte Gestaltung zu überzeugen.
Also wir raten generell dazu, dass wenn wir in den Bereich der pflegearmen Gärten gehen, so viel wie möglich mit Pflanzung abzudecken.
Zum Beispiel so.
Ein Baum, ein Hausbaum gehört eigentlich immer zu einem Garten. Um sich halt dann auch dementsprechend die Insekten auch in den Garten reinzuholen, raten wir eigentlich immer zu einer ganz gemischten Gehölzpflanzung, wo wir nicht nur immer Grünes haben, sondern auch sehr viel Blüte drin haben.
Und zwar möglichst vom Frühling bis in den Winter. Stauden, die an Boden, Lichtverhältnisse und Wasserversorgung des jeweiligen Standorts angepasst sind, schließen eine Fläche oft schon im ersten Jahr. Weniger Arbeit, aber mehr Leben und Erleben im Garten. Christian Qualleck wünscht sich jede Menge Futterpflanzen für Insekten. Wie dringend die Plätze brauchen, an denen sie willkommen sind, hat die vielbeachtete Krefelder Studie gezeigt, die das dramatische Verschwinden vieler Insekten bezeugt.
Was auch für Privatgärten interessant ist, sind natürlich auch Gewürzkräuter. Die sind auch insektenfreundlich. Weil es mediterrane Pflanzen sind, sind die an Magerstandorte angepasst und sind eben durch den Blütenreichtum, Lavendelhecken als Beispiel, eben auch für Insekten von großem Vorteil.
Die rund 17 Millionen Gärten deutschlandweit, rechnet der Naturschützer vor, bedecken 2% der Landesfläche. Jeder Garten ist wichtig in diesem Netz, sagt er.
Und wenn da jeder nur einen kleinen Beitrag dazu beitragen würde, Trittsteine, ökologische Trittsteine. Insekten brauchen keine großen Flächen. Wenn also naturnahe Flächen geschaffen werden von jedem Einzelnen, lamentiert man nicht nur über die Verarmung der Landschaft, sondern kann auch im Kleinen eben seinen Beitrag dazu beitragen. Ein Puzzlesteinchen. Wenn jeder ein Puzzlesteinchen bewegt, kommt am Schluss doch ein Gesamtbild zustande.
Der Effekt käme allen Anwohnern zugute, denn Schottergärten beeinflussen auch das Mikroklima.
Diese Flächen heizen sich auf. Das heißt also, der Temperaturanstieg, der in innerstädtischen Bereichen höher ist als in der Umgebung, ist gerade in einem warmen Sommer nicht unrelevant. 1 bis 2 Grad heizen sich diese Flächen dann eben auch noch auf.
Und stürzt ein heftiger Gewitterregen vom Himmel, steigt die Überschwemmungsgefahr, denn der mit Folie verschlossene Boden kann das Wasser nicht aufnehmen. Fehlt noch ein Grund dafür, sich einen grünen Garten zu gönnen? Gärtnermeister Michael Becker freut sich im Winter genauso über seine Streuobstwiese wie im Sommer.
Dient natürlich auch für uns, so ein bisschen für Marmelade einzukochen und auch so mal vom Baum zu naschen. Aber Sie sehen auch jetzt ja noch, dass immer noch so ein bisschen Frucht, auch alte Frucht in den Bäumen drin hängt. Auch die Vögel bedienen sich dementsprechend.
Ein Beitrag von Susanne Kuhlmann über Schottergärten und die Alternativen dazu. Am Sonntag ist der 3. März. Die Vereinten Nationen haben ihn zum World Wildlife Day, zum Welttag der Artenvielfalt gemacht. Denn am 3. März 1973 wurde das Washingtoner Artenschutzübereinkommen unterzeichnet. Es beschränkt den Handel mit gefährdeten Arten. Schützen soll es unter anderem den Pangolin. Das ist ein Schuppentier, das besonders häufig gewildert wird, sowohl wegen seiner Schuppen als auch wegen seines Fleisches. Doch es gibt Bemühungen, den Pangolin zu retten. Ein Beitrag aus Singapur von Lena Bodewein.
So ungefähr hört es sich an, wenn Meister Jackie Chan einem Schuppentier, auch Pangolin genannt, Kung Fu beibringt. Das tut er für einen Kurzfilm der Tierschutzorganisation Wild Aid, denn
bisher kann sich das Pangolin nur verteidigen, indem es sich zu einem Ball zusammenrollt.
Und so wehrhaft sie mit ihrem Panzer auch aussehen, so leichte Beute sind sie auch für Wilderer in Afrika und Asien, wenn sie sich zusammenrollen.
Und dann packt man ihn halt in eine Tüte und schleppt ihn zum Poachinghaus und verkauft ihn. Also von daher sind die nicht sehr gut adaptiert an sich da zu verteidigen, ja.
Sagt Sonja Lutz. Sie ist verantwortlich für Veterinärmedizin und Artenschutz im Zoo von Singapur. Für Pangolins sind die schützenden Schuppen ihre größte Gefahr. Die sind in der traditionellen chinesischen Medizin sehr gefragt.
Der Glaube ist, dass wenn man das pulverisiert und einnimmt, dass es Laktation bei Frauen induzieren kann. Es wird auch verwendet für Kopfschmerzen und Fiebersenkung und solche Sachen. Und es ist auch eine Delikatesse. In sehr reichen Familien wird das halt offeriert als Luxus. Und das ist relativ schrecklich, weil das Embryo von dem Muttertier rausgeschnitten wird und in einer Suppe angeboten wird.
Das Pangolin ist das meistgewilderte Tier der Welt. Die 4 asiatischen Schuppentierarten sind fast ausgerottet. Inzwischen werden auch die 4 afrikanischen Arten immer mehr gewildert. Im Zoo von Singapur leben 8 Pangolin-Exemplare und wechselnde Gäste. Hier schnuppert ein Jungtier neugierig am Mikrofon. Es untersucht, ob sich darin vielleicht Ameisen oder Termiten, seine Hauptnahrung, verbergen. Das bis zu 8 Kilo schwere Tier hat eine lange, röhrenförmige Schnauze, einen zahnlosen Kiefer und eine fantastisch lange Zunge. Eigentlich sind die Tiere nachtaktiv. Aber dieses Männchen muss auch tagsüber trainieren. In Singapur leben Pangolins nämlich nicht nur im Zoo, sondern auch wild. Dabei werden sie manchmal angefahren, so wie dieses Exemplar. Das war mit einem gebrochenen Bein eingeliefert worden. Jetzt trägt ein Pfleger es am Schwanz hängend fort.
Die haben einen unglaublich starken Schwanz, der ihnen erlaubt, auch zu klettern. Und da hängen sie sich dann auch dran.
Sonja Lutz und ihre Kollegen in den Zoos der Welt erforschen die Schuppentiere, über die man noch recht wenig weiß, solange sie noch existieren. Nach dem Artenschutzabkommen stehen sie unter der höchsten Schutzstufe. Trotzdem gibt es immer wieder Meldungen, wie gerade aus Malaysia. Polizisten fanden tonnenweise gefrorene Pangolins, einige lebendige Tiere und Säcke um Säcke von Schuppen. Der Zoo von Singapur versucht, den Menschen bewusst zu machen, wie absurd die Sucht nach diesen Schuppen ist.
Wir haben unsere Besucher gefragt, ob sie ihre Fingernägel und Fußnägel für uns schneiden würden. Und dann haben wir einen großen Pott gesammelt mit Fußnägeln und Fingernägeln, was natürlich ziemlich eklig ist, und haben dann ein Schild dran gemacht, würden sie das essen, ne? Das ist genau das Gleiche wie das Nashornhorn oder der Pangolin-Schuppe. Und dann kriegt man vielleicht ein bisschen mehr die Reaktion, dass die Leute sagen, nee, brauchen wir nicht.
Entweder so oder die Pangolins lernen Kung Fu von Jackie Chan.
Über ungewöhnliche Bemühungen zur Rettung des Pangolin war das Lena Bodewein. Hier im Rheinland haben heute viele Schüler frei, schließlich ist Karneval. In Hamburg dagegen findet der Unterricht statt und die Hamburger Schulbehörde teilte auf Anfrage des NDR mit, wer heute in der Schulzeit für den Klimaschutz auf die Straße geht, werde als Schulschwänzer behandelt, mit möglichen disziplinarischen Konsequenzen. Für das Klima demonstrieren seit Wochen viele Schüler immer am Freitag und heute ist in Hamburg Greta Thunberg dabei. Die 16-jährige Schülerin aus Stockholm streikt seit vergangenem Sommer jeden Freitag für das Klima und sie ist dadurch für viele junge Leute zum Vorbild geworden. Axel Schröder in Hamburg. Wie groß ist denn die Beteiligung an den Protesten heute?
Ja, die ist sehr, sehr groß. Also hier sind Schülerinnen und Schüler aus Pinneberg angereist, aus Lüneburg. Zum Teil waren Schüler hier aus Berlin, um hier in Hamburg Greta Thunberg zu hören. Und es sind, würde ich schätzen, 7, 8, 9, vielleicht sogar 10.000 Schülerinnen und Schüler, aber auch durchaus ältere Menschen, die hier die Jugend unterstützen.
Welche Botschaft hat denn Greta Thunberg für Hamburg?
Ja, Greta Thunberg hat eine ganz kurze Rede nur gehalten. Sie kam hier auf die Bühne, wurde mit einem großen Applaus begrüßt und hat letztendlich genau das gesagt, was sie so oft schon wiederholt hat. Wir sind hier, weil die Politik nicht handelt, weil eben Klimaziele verfehlt werden und weil es um die Zukunft von Kindern und Jugendlichen dabei geht. Und deshalb würde man so lange demonstrieren wollen und Druck machen wollen, bis die Politik reagiert. Das ist die Message von Greta Thunberg und die hat sie hier heute in Hamburg auch wiederholt.
Außer den Schülern waren auch noch andere dabei. Sind das die Eltern?
Es haben zum Teil die Eltern ihre Kinder begleitet und dann waren aber auch viele ältere Menschen dabei, die vielleicht sogar als die Großeltern durchgehen würden. Mit einigen habe ich gesprochen und die waren einfach begeistert vom Engagement der Schülerinnen und Schüler hier. Zum Teil hat man gehört, Mensch, wir haben damals gegen die Atomkraft demonstriert. Jetzt ist Klimaschutz das große Thema und der Klimawandel. Und wir wollen hier an der Seite der Jugendlichen stehen und wollen die so unterstützen.
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek pocht ja auch mit Blick auf die Demonstrationen, auf die Einhaltung der Schulpflicht, genau wie die Hamburger Schulbehörde auch. Was sagen denn die Teilnehmer dazu?
Die Teilnehmer sagen, was sollen wir denn machen, wenn wir an einem Samstag demonstrieren würden oder an einem Sonntag? Dann würden alle das so schulterzuckend hinnehmen, aber es würde mehr oder weniger sang- und klanglos untergehen. In dem Moment, wo wir eben tatsächlich den Unterricht schwänzen und sozusagen eine Grenzüberschreitung hier machen, dann tut's eher weh, dann haben wir Aufmerksamkeit und in gewisser Weise ist das ja tatsächlich so, die Schulbehörde hat heute schon getwittert, nein, das geht eigentlich nicht, mit Schule schwänzen schützt man das Klima nicht. Der Schulsprecher, den ich hier am Rande der Demonstration eben noch kurz gefragt habe, der sagte, ja, es ist sehr, sehr beeindruckend, aber natürlich müssen die Schülerinnen und Schüler dann mit Konsequenzen rechnen, wenn das öfter passiert, wenn sie öfter am Freitag den Unterricht schwänzen.
Wird das denn öfter passieren, in den nächsten Wochen auch?
Also davon ist erstmal auszugehen, denn das geht ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Da ist natürlich die Frage, ob alle Schülerinnen und Schüler jeden Freitag das immer mitnehmen. Aber heute wurde hier auf dem Rathausmarkt, wo ich ja gerade auch noch stehe, wo sich die Demonstration langsam auflöst, wurde nochmal dazu aufgerufen, auch am 15. März nochmal auf die Straße zu gehen. Da sind in Hamburg zwar Ferien, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nach wie vor weitergeht, vor allem weil viele Schülerinnen und Schüler, denen merkt man auch an, dass sie eine Wut im Bauch haben und dass sie merken, Mensch, wir bewirken was. Hier sind ganz viele Medien, es wird berichtet. Und ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich noch mehr wird und noch länger geht.
Axel Schröder war das aus Hamburg. Herzlichen Dank. Und zum Klima noch eine Meldung. Der australische Sommer war der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen auf dem 5. Kontinent. Zwischen Anfang Dezember und Ende Februar lag die durchschnittliche Temperatur um 2,14 Grad über den der des Vergleichszeitraums 1961 bis 1990, wie das Nationale Wetterbüro mitteilte. Für das Land als Ganzes ist der wärmste registrierte Sommer bei den Durchschnittshöchst- und Tiefsttemperaturen, hieß es. Der Südsommer war auch außergewöhnlich trocken. Eine Ausnahme machte der tropische Nordosten des Bundesstaates Queensland, wo Ende Januar und Anfang Februar ungewöhnlich heftige Regenfälle verheerende Überschwemmungen hinterließen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Echt von falsch zu unterscheiden, das ist im Internet manchmal gar nicht so einfach. Betrüger basteln täuschend echt aussehende Internetseiten oder versuchen durch Mails mit gefälschtem Absender an die Bankdaten der Empfänger zu kommen. Eine weitere Masche ist die Erpressung mit angeblichen Peinlichkeiten. Die Empfänger hätten im Internet etwa Pornos geschaut und sollten jetzt bezahlen, so die Behauptung der Absender. Genau das sollte man aber nicht tun, so der Rat von Stefan Römermann im Verbrauchertipp.
Die Vorstellung ist beängstigend. Hacker dringen in mein Smartphone oder meinen Laptop ein, durchsuchen E-Mails und persönliche Dokumente und überwachen mich vielleicht sogar mit der eingebauten Webcam. Seit vergangenem Jahr kursieren immer häufiger E-Mails, in denen die Absender mit genau solchen Ängsten spielen. Anfangs nur auf Englisch, inzwischen nehmen die Kriminellen auch deutschsprachige Internetnutzer ins Visier, erklärt André Wolf vom Verein Mimikama, der über Internetmissbrauch informiert. Die Drohungen in den Mails zielen dabei vor allem auf das Schamgefühl der Empfänger.
Dass man angeblich gefilmt worden wäre, während man am Computer am Masturbieren war und dieses Material jetzt eingesetzt werden würde gegen einen, wenn man nicht ihm eine bestimmte Summe zahlen würde.
Gezahlt werden soll in der Regel mit der Kryptowährung Bitcoin. Kommt kein Geld, werde das Video im Internet veröffentlicht.
Da wird auch explizit gedroht, dass man den Ehepartnern Bescheid sagen würde, dass man dem Arbeitgeber Bescheid geben würde und den gesamten Freundeskreis Bescheid geben würde. Denn man hat ja angeblich Zugriff auf den Rechner und somit auch Zugriff auf die Kontakte.
Wer ganz genau hinschaut, merkt allerdings, die Mails enthalten überhaupt keine persönlichen Informationen. Die haben die Erpresser auch nicht, denn sie haben sich nie in die Computer ihrer potenziellen Opfer gehackt. Trotzdem fühlen sich viele Empfänger ertappt, erklärt Wolf.
Viele haben eine Webcam, gerade am Notebook und wahrscheinlich auch nicht abgeklebt. Der nächste Punkt ist, natürlich besuchen auch viele Menschen Porno-Websites, das passiert nun mal. Und deswegen hat man natürlich ein großes Feld von Menschen, die sich betroffen fühlten. Und viele hatten natürlich auch Schamgefühl dann überwiesen.
Wer das bereits getan hat, sollte unbedingt Anzeige erstatten. Das Geld ist zwar vermutlich verloren, aber unter Umständen lassen sich doch irgendwelche Spuren zu den Tätern finden. Ansonsten gilt, auf keinen Fall auf die Mail antworten und sie am besten löschen. Wer bei einer Mail doch das Gefühl hat, dass da etwas mehr dahinter stecken könnte, sollte sich professionellen Rat holen. Gerade auch bei vermeintlich peinlichen Situationen, sagt Stefanie Siegert von der Verbraucherzentrale Sachsen.
Es ist unser Job, den Leuten zu helfen und es ist auch egal, um welches Problem es da geht. Also wir sehen ja auch die Abzocke, die dahinter steckt. Die brauchen da gar keine Angst haben, dass wir da lachen.
Tatsächlich setzen Internetkriminelle immer wieder auf den Peinlichkeitsfaktor und das Schamgefühl der potenziellen Opfer. Manche Mails werden gar von vermeintlichen Anwaltskanzleien verschickt, beispielsweise als Rechnungen für die Nutzung von tatsächlich oder vermeintlich kostenlosen Internet-Pornoseiten.
Dass die Leute sich irgendwie bei Pornhub Videos angeguckt haben, nichts bezahlt haben etc., jetzt der Kanzlei Geld überweisen müssen. Und das ist natürlich ein empfindliches Thema und manchmal zahlt man lieber, anstatt dann mit seiner Ehefrau oder seinem Ehemann darüber zu sprechen.
Und selbst ganz analog per Briefpost versuchen Kriminelle mit vermeintlich peinlichen Rechnungen das Schamgefühl auszunutzen, erklärt Siegert. Immer wieder landen bei den Beratern in der Verbraucherzentrale auch Rechnungen für die angebliche Nutzung von Telefonsexnummern. Aber auch hier gilt der Rat, auf keinen Fall bezahlen und sich im Zweifelsfall Rat beim Anwalt oder der Verbraucherzentrale holen.
Mit dem Verbrauchertipp von Stefan Römermann geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Informationen am Mittag. Jasper Barenberg ist gleich am Mikrofon und es geht unter anderem um den Abbruch des Gipfels in Hanoi. Nordkorea präsentiert seine Version des Geschehens.